Genau. Ich mag meine Stimme nicht.
Hallo.
Ja, also der Abstand ist auch gut. Man sagt immer so 3 bis 5 Zentimeter. Okay, das sind 10 vielleicht.
Naja, gut.
Wo wir schon mal im Thema fast sind.
E-Dating. Zwischen Anspruch und Realität. Dein Dating-Podcast mit Themen rund ums Online- und Real-Dating. Gastgeber Dario Diano.
Ja, erstmal wollte ich den Hörern sagen, danke für das super Feedback der ersten beiden Folgen. Und wir haben schon ganz viele Nachrichten gekriegt, weil ich in der letzten Folge angeteasert habe, dass wir in dieser Woche einen ganz speziellen Gast haben. Das heißt speziell insofern, weil es ein ehemaliger Arbeitskollege von mir ist und man sich dann immer wieder gesehen hat. Und zweitens, weil wir jetzt mal abseits der Heterosexualität mal schauen, ob das Dating denn bei den Homosexuellen ähnlich ist. Und deswegen begrüßen wir heute Christoph. Hi, grüß dich.
Hallo. Mario.
Christoph, ich habe jetzt echt fast vergessen, wie alt du bist. Sag's mal direkt.
Ich werde in 3 Wochen 40.
Guck mal, du bist ja gegen mich noch ein junger Hüpfer. Und wir sind ja jetzt schon direkt eingestiegen. Und ich glaube, die ganzen Heteros und auch Homosexuellen und Bisexuellen interessiert jetzt ganz, ganz toll. Wie war das denn damals bei dir? Guck mal, 1980 bist du dann ungefähr geboren, ne? 1981, wenn ich jetzt ganz gut im Kopf rechnen bin.
Korrekt.
Und da war das ganze Thema Homosexualität ja noch ein größeres Tabuthema, als es jetzt ist. Also ich sag mal, wenn jetzt ein Teenager für sich merkt, er ist homosexuell, dann ist es gar kein Thema mehr, das komplett auszusprechen und dann das zu sagen. Und das war ja so in den wahrscheinlich 90er Jahren noch ein bisschen anders. Wie ist denn das bei dir gelaufen? Wann hast du es bemerkt und wie bist du damit umgegangen?
Also bemerkt habe ich es ja so mit 15, 16. Das muss man dazu sagen, in der Schule war ich leider auch ein kleines Mobbingopfer. Dementsprechend habe ich mich mit dem Thema wenig auseinandergesetzt. Das kam dann halt nach und nach. Mein Coming-out hatte ich mit 19. War natürlich nicht so ganz einfach, so reibungslos. Also man hat jetzt nicht irgendwie Fanfaren, roten Teppich bekommen von zu Hause, aber das hat sich dann nachher auch eingependelt, weil man muss ja da auch immer noch bedenken, welches Bild hatte man in der Öffentlichkeit projiziert bekommen von Schwulen, Lesben und allen anderen. Das war ja in der Regel eher ein schrilles, lautes, buntes Bild, dass das in der Realität ganz normale Menschen von nebenan sind, die genauso ihr spießiges Doppelhaushälftchen haben mit Gartenzaunhund und Gartenzwergen. Gut, das verkauft sich nicht im Fernsehen.
Diese Schubladen stigmatisiert, CSD und so weiter, das genau. Ist dann irgendwie klar. Und ich meine, dass ja noch tief bis ins letzte Jahrhundert, ich glaube 1970 oder so, Homosexualität noch als Krankheit gesehen wurde, ne? Oder ist, wie lange war das?
Das war relativ lange. Es war sogar auch noch relativ lange unter Strafe gestellt. Es gab damals einen berühmten Paragraphen 175, ich glaube StGB, der auch erst, ich glaube 70er, 80er Jahre auch erst überhaupt aufgehoben wurde. Ich müsste es jetzt genau nachsehen, aber der hatte lange Gültigkeit.
Ja, und da merkt man natürlich auch schon, in welcher Zeit wir dann groß geworden sind. Ich habe letztens ein ganz schönes Zahlenspiel gesehen, das 1980 genauso weit zu 2021 entfernt ist, wie 1980 zu 1939. Dann merkt man, 80er, 90er Jahre ist schon ein paar Jährchen her. Und wenn das dann mit dem Paragraphen erst kurz vorher aufgehoben wurde, dann war die Allgemeinheit darauf vielleicht noch gar nicht so vorbereitet. Und du sagtest ja so in der Pubertät, 15, 16 hast du es dann festgestellt, aber hast es dann noch heimlich für dich behalten und erst so, als du erwachsen warst mit 19, deinen Eltern frei gegenüber kommuniziert.
Genau.
Ist denn in der Zeit schon was gelaufen sexuell mit Männern oder hat man sich dann ganz zurückgezogen und hat gedacht, Mensch, nee, ist irgendwie komisch, wenn ich Männer angucke, gefällt mir das irgendwie besser, als wenn ich Frauen angucke?
Das schon, also das habe ich natürlich für mich schon relativ zeitig in dem Zeitraster auch gemerkt, aber so datingmäßig ging es bei mir tatsächlich erst so mit 18 los. Da kam es dann auch gerade auf hier mit dem Internet, Baujahr 81, da war das mit hier noch diesen schönen CDs mit, oh, da haben sie jetzt 100 Freistunden von AOL, also das kennen ja viele schon gar nicht mehr.
Boris Becker, bin ich schon drin oder was?
Ja, genau, so ungefähr. Also und da kam das ja gerade erst dann so auf. Und dann, klar, habe ich mich dann auch so ein bisschen auf den Dating-Plattformen dann natürlich auch ein bisschen dann getummelt. Sei es jetzt, eigentlich die größte Plattform ist Planet Romeo oder G-Royal oder Grindr oder Gaychat und wie sie alle heute heißen. Da kam das ja eher so langsam auf. Und darüber hat man natürlich dann die ersten Kontakte dann geknüpft.
Was ich als Heteromann nicht weiß, was aber immer eine Frage ist, ich meine, bei Männern und Frauen ist es ja klar, da ist der eine der aktive Part und der steckt irgendwo rein. Und bei Heterosexuellen stellt sich mir die Frage, gibt es da immer einen aktiven und einen passiven Part? Oder wechseln die? Oder ist das auch gar nicht stigmatisiert? Das ist bei manchen so und bei manchen so.
Ich habe letztens einen sehr schönen Vergleich gehört. Das war, wenn man bei Schwulen fragt, wer ist der Mann oder wer ist die Frau? Das wäre das Gleiche, als wenn man beim Chinesen fragen würde, welches Stäbchen ist die Gabel? Ein Freund von mir hat das mal so schön formuliert. Er sagte, Sex ist ja nicht nur schwarz und weiß, sondern es sind ganz viele Grautöne. Und das trifft es eigentlich ganz gut, weil auch bei Heterosexuellen ist es ja nicht auch nur so, dass eine Frau legt sich auf den Rücken, der Mann macht dann alles und dann ist man fertig, sondern da gibt es ja auch ganz viele Spielarten und was beiden gefällt. Und so ist das bei den Schwulen genauso. Gibt auch genug Leute, die stehen gar nicht auf Analverkehr. Manche sind vielleicht im SM-Bereich eher aktiv. Andere sind jetzt, was momentan total hip ist, im Puppy-Play tätig. Das sind halt verschiedene Masken dann tätig.
Von Hund. Hund, wollte ich gerade sagen, weil Papi ist ja auch ein Kosename für den Vater.
Ja, das wäre dann eher Daddy. Daddy, ja, okay. Ja, aber das sind Sachen deswegen. Also beim Sex, das ist halt das, was beiden gefällt. Das ist Gott sei Dank, was mal Hetero und Homos vereint. Sex ist das, was beiden gefällt.
Das ist ein gutes Stichwort, weil das sage ich auch immer bei allen Leuten, die sagen, wir machen das so und egal, ob offene Beziehung oder wir machen nur so. Wenn den beiden Leuten das gefällt und die damit fein sind, dann gibt es da auch gar nichts zu diskutieren. Und jemand anders, der eine andere Ansicht hat, ist eigentlich gar nicht in der Position, seine eigene Position irgendwelchen anderen aufzudrängen. Aber um es auf den Punkt zu bringen, heißt, man ist da natürlich nicht festgefahren. Es gibt den einen, der sagt, ich bin eher der aktive Part, der andere sagt, ich bin eher der passive Part. Oder es gibt auch durchaus Wechsel und oder Leute, die sagen, Mensch, machen wir irgendwie gar nicht. Wir leben unsere Sexualität ganz, ganz anders aus. Jetzt sind wir ja jetzt in der neueren Zeit nicht nur offener, was Homosexuelle angeht. Du wirst mit Sicherheit auch noch erklären, wie das momentan vielleicht so ein bisschen ist oder wie sich das geändert hat. Aber wir sind ja jetzt so in dieser ganzen Gender-Diskussion. Und da gibt es ja dann auch verschiedenste. Einer sagt, ich bin auf jeden Fall der Mann. Oder es gibt ja auch Leute, die sagen, pass auf, ich bin eigentlich gefühlt eine Frau und bin im Körper eines Mannes. Wie wird denn da diese ganzen Sachen unterschieden? Ich meine, homosexuell ist ja ein Mann, der auch sagt, ich bin ein Mann und fühlt sich zu Männern hingezogen. Und das andere ist, wenn ich jetzt sage, ich würde mich als Frau fühlen, dann fühle ich mich ja auch zu Männern hingezogen. Aber ich bin ja im Körper eines Mannes. Verstehst du, was ich meine?
Verstehen schon. Das ist allerdings tatsächlich für mich auch etwas, was sich, ich will nicht sagen, nicht erschließt, aber was halt doch sehr persönlich ist für jeden Einzelnen. Das Schöne war, dass ich in der Vergangenheit tatsächlich mal jemanden kennengelernt habe, eine ehemalige Arbeitskollegin von mir, die aber im Körper eines Mannes geboren war und die sich vor vielen Jahren auch hat umoperieren lassen. Und sie hat mir dann mal ihren Weg erzählt, weil sie auch am Anfang dachte, no, ich bin halt Mann und ich finde ja Männer toll, also bin ich schwul. Dann kam sie auch mit jemandem zusammen und hat dann für sich gemerkt, das ist nicht das, was ich will, das passt noch nicht so ganz und hat dann den Schritt gewagt, sich umoperieren zu lassen und ihr damaliger Partner hat sie auch auf dem Weg so lange begleitet, bis dass sie dann fertig war und hat dann am Ende gesagt, okay, jetzt bist du halt eine Frau, aber ich bleibe trotzdem schwul und sie sind bis heute, glaube ich, soweit ich das weiß, sehr gut befreundet und jeder hat dann sich dann halt einen neuen Partner gesucht.
Wir sind ja gerade schon so ein bisschen mit Dating und Dating-Apps angefangen. Jetzt gehen wir mal einfach nach draußen vor die Tür. Als Single-Mann hetero ist es ja schon immer schwierig, eine Frau zu sehen, die man attraktiv findet, weil man sagt, ja, ich weiß jetzt nicht, ist die vergeben und gefall ich ihr? Und als Mann, der homosexuell ist, ist es ja noch schwieriger. Wenn du jemanden siehst und sagst, Mensch, das ist aber eine geile Schnitte, dann sagst du, ja, erstmal weiß ich nicht, ob er Single ist und zweitens weiß ich auch gar nicht, ob er homosexuell ist. Ich frage deswegen, weil ich hatte ein einschlägiges Erlebnis und deswegen wollte ich fragen, ob es ein Erkennungszeichen gibt. Weil ich war mit einem ehemaligen Arbeitskollegen in Hamburg. Wir waren essen. Kellner hat uns bedient und es war er und auch der Kellner waren nicht für mich auf jeden Fall direkt so, dass man, der ist bestimmt homosexuell. Ich war auf Toilette, kam zurück und die beiden hatten schon untereinander ein Date ausgemacht, wo ich mir dann gedacht habe, wie haben die denn überhaupt herausgefunden, dass die beide homosexuell sind? Deswegen frage ich, gibt es ein Erkennungszeichen? Gibt es irgendwie einen Ring am kleinen Finger oder eine bestimmte Halskette oder irgendwie sowas?
Also ich weiß, dass es damals sogenannte Hanky-Codes gab. Ähnlich wie beim Oktoberfest mit den Schleifen von den Schürzen von den Frauen. Das waren dann, glaube ich, irgendwelche Tücher, die man sich dann in die Hosentaschen rechts, links, rot, blau, grün, keine Ahnung, gesteckt hat. Tatsächlich, ich habe auch kein Schwulenradar. Ich kann das nicht. Also stell mir 10 Männer dahin, 9 sind schwul, einer ist hetero, ich zeig dir den Hetero. Ist gar kein Problem. Da muss man dann tatsächlich einfach mal im Gespräch schauen, wie sich das entwickelt. Da muss ich tatsächlich sagen, ich merke das eher im Gespräch. Und selbst da habe ich mich auch schon auf die Nase gelegt, dass ich mal bei einem Kunden gedacht habe damals, dass der schwul wäre, weil der etwas erzählt hatte, wo ich dachte so, was macht ein heterosexueller Mann da? Das glaube ich jetzt nicht. Hatte ihn dann etwas lustig darauf angesprochen und er sagte so, nee, er war da mit Freunden, er selber ist glücklich, verheiratet und hat da 2 Kinder.
Ich habe es ja angesprochen, ich habe da auch kein Radar für, weil mich es im Endeffekt gar nicht interessiert, ist jemand heterosexuell, homosexuell oder auch nicht, weil ich unterhalte mich mit Menschen und ich mache mir da gar keine Gedanken drum, weil mir ist es schon häufig vorgekommen, im Privaten oder im Beruflichen, dass dann irgendwelche Mitarbeiter oder Freunde gesagt haben, ja, weißt du doch, der ist auch homosexuell. Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ist für mich eine neue Info. Und die wussten schon jahrelang, weil ich mir ja auch gar keine Gedanken drum gemacht habe. Aber es gibt ja Leute, würde ich jetzt behaupten, von der Gestik, Mimik oder wie sie laufen, wo du sagst, ja, der ist hundertprozentig homosexuell. Gibt es da in der Szene auch bestimmte Ausdrücke für? Ist das eine die Tucke oder so? Oder wie ist das? Oder hast du die Wahrnehmung gar nicht?
Natürlich schon. Also das fällt natürlich dann schon auf, dass man bei manchen es dann doch sehr eindeutig sieht. Sei es, dass irgendwie, ich sag mal, die Fingernägel gemacht sind, meterdick Schminke aufgetragen ist oder da gibt es dann schon gewisse Merkmale, wo man natürlich dann schon mal drauf achtet. Beim Gang jetzt eher weniger, beim Reden gut, da kann ich mich jetzt selber nicht rausnehmen. Ein Freund von mir hat mal gesagt, naja, Christophs Coming Out stellte sich so da, er ging auf die Straße und machte den Mund auf. Von daher scheint es bei mir halt auch so zu sein, dass man das wohl raushören kann, was mir jetzt persönlich aber auch relativ egal ist, weil ich gehe ja damit auch offen um, sowohl im Freundes- als auch Familienkreis, als auch auf der Arbeit. Kokettiere ich auch häufig genug damit. Das macht auch immer sehr, sehr viel Spaß, weil gerade so im heterosexuellen Sprachgebrauch sind dann doch viele Elfmeter, die man doch schon mal gerne verwandeln kann.
Was mir auch auffällt, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen bei vielen, glaube ich, Schutz oder dickes Fell ist, dass gerade bei Homosexuellen mir auffällt, dass die unheimlich knallhart ihre Meinung raussagen. Die knallen die Sachen, glaube ich, eher gegen den Kopf als so mancher Heterosexuelle, wo man manchmal schon denkt, so, puh, das ist aber jetzt eine Ansage. Glaubst du, das hängt damit zusammen, dass die, wie du auch schon gesagt hast, in der Schule vielleicht, wo sie dann gesagt haben, ich bin homosexuell, schon sich mehr rechtfertigen mussten und mehr ja ihren Mann stehen mussten und einfach zu dem stehen mussten, wie sie sind?
Ich glaube tatsächlich, dass das eher eine Typfrage ist. Gerade muss man in Bezug auch aufs Coming Out vielleicht auch ein bisschen mehr Rückgrat mitbringen, weil es natürlich schon ein Schritt ist. Ich kenne zumindest keinen heterosexuellen Mann, der sich vor seinen Eltern mal hinstellen musste und gesagt hat, ich stehe übrigens auf Frauen. Das ist schon eine andere Nummer. Grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass gerade im schwulen Bereich auch sehr, sehr viele sehr selbstbewusst sind. Was bei manchen aber vielleicht auch schon wieder ein bisschen zu drüber ist. Manchmal ist halt weniger auch ein bisschen mehr.
Das meine ich manchmal, wo du schon sagst, das ist zu drüber, wo man sagt, puh, das ist jetzt aber echt verbal in die Fresse und dann hätte man auch mit 50% hätte man die Info auch rüberbringen können.
Genau. Also bei mir kann ich es nur sagen, kommt das immer auf den Kontext an. Also gerade auch im Beruflichen habe ich zum Beispiel auch ein sehr starkes Selbstbewusstsein, dass ich meine Meinung raushaue und auch mal sage, so läuft das hier nicht oder so gefällt mir das nicht. Aber im Privaten bin ich da auch teilweise eher zurückhaltend. Das kommt, wie gesagt, immer auf die Situation an.
Ist schwul eigentlich ein Schimpfwort? Sagt man eher homosexuell oder ist dir das völlig egal?
Mir persönlich ist das völlig egal.
Aber so im Allgemeinheit, in der Generation, wo wir aufgewachsen sind, da ist ja schwul nicht immer nur als wirklich, der ist homosexuell, sondern wenn ihm was doof war und gesagt, boah, das ist ja jetzt schwul. Das war jetzt gar nicht damit zusammenhängend, dass jemand eine andere sexuelle Neigung hat.
Genau, das ist das, was ich eben meinte. Es kommt wirklich auf den Sprachgebrauch an. Es ist so, gerade im heterosexuellen männlichen Sprachgebrauch ist das Wort schwul doch sehr oft sehr negativ belastet. Das geht aber auch gleich mit dem Wort behindert. Das ist das Gleiche. Da habe ich mal einen sehr interessanten Poetry Slam gehört, der über seinen behinderten Bruder mal getextet hat. Und das fand ich, war quasi analog zum Wort schwul. Weil wie oft sagt man, boah, ist das behindert? Oder wie schwul ist das denn? Man macht sich häufig keine Gedanken darüber. Wie gesagt, ich für meinen Teil sehe das in der Regel im Kontext. Aber grundsätzlich ist es mir halt egal, ob man jetzt sagt, Christoph ist homosexuell, er ist schwul, er ist gay. Da bin ich persönlich sehr entspannt mit.
Aber wenn es als Schimpfwort genutzt wird von jemandem, der jetzt neben neben dir steht, wenn einer, ich sag mal, blöd einparkt und da wird einer sagen, was ist denn das jetzt für eine schwule Scheiße? Würdest du dich dann angegriffen fühlen oder würdest du dann einfach sagen, ja mein Gott, der hätte jetzt zwar auch ein anderes Wort nehmen können, aber eigentlich hat er sich nur aufgeregt?
Da würde ich eher sagen, ist das Auto rosa?
Also du würdest mit Humor nehmen.
Definitiv, weil sich darüber aufzuregen oder da irgendwelche Belehrungsversuche zu starten, macht da wenig Sinn. Eher die Aufmerksamkeit darauf steuern, was man da gerade gesagt hat. Das hat meistens den Effekt, dass es doch nachhaltiger ist, weil man sich dann damit auch mal auseinandersetzt.
Du arbeitest ja auch mit Kunden zusammen. Wir waren jetzt gerade beim Gendern. Wie stehst du denn dazu? Sagst du auch Kundinnen mit Sternchen oder ist der Kunde für dich genauso männlich wie weiblich? Wenn ich von einem Kunden gesprochen habe, habe ich nie daran gedacht, dass es nur ein männlicher Kunde ist.
Für mich ist es eher der, die, das Kunde. Also für mich ist das eher neutral. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass wir in Deutschland etwas andere Probleme haben als schreiben wir jetzt der, die, das mit Sternchen oder ähnliches. Ja, ich kann es teilweise nachvollziehen, dass man gewisse Gruppen mit einbeziehen möchte, aber man kann es auch auf die Spitze treiben.
Ja, und vor allem bei Kunde ist ja sogar, die Mehrzahl hat ja sogar den weiblichen Artikel, fällt mir gerade auf, die Kunden.
Zum Beispiel. Deswegen sage ich, es ist eine Sache, wenn man mal ein bisschen auf den Kontext achtet und nicht alles auf die Feingoldwaage legt.
Jetzt gehen wir mal in das homosexuelle Nachtleben, was ja scheinbar noch ein bisschen partyaffiner ist als bei den Heterosexuellen. Und es gibt ja auch bestimmte Clubs nur für Homosexuelle. Ist Köln eigentlich wirklich so die homosexuellen Hochburg oder stimmt das gar nicht? Ist es ein Ammenmärchen?
Also ein Märchen ist es definitiv nicht. Man muss dazu sagen, hier im Raum Düsseldorf gibt es leider nicht mehr so viel. Da ist Köln dann doch besser aufgestellt, waren sie aber auch schon immer, allein weil der CSD ja auch schon immer in Köln war. Spaß macht's schon in der Szene. Normalerweise sind die Clubs halt auch für alle zugänglich. Es gibt nur ein paar spezielle Clubs, die sind dann doch eher dann für Fetischpersonen dann bestimmt oder dann wirklich nur für bestimmte Klientel.
Das heißt also, aber ein normaler Club, wo man sagt, da tummelt sich die Szene der Homosexuellen, da darf ich als Heterosexueller eigentlich genauso rein wie eine Frau. Oder werde ich da natürlich reingelassen? Ich meine, ich habe es ja nicht auf der Stirn stehen, davon mal ganz abgesehen.
Du musst auch nicht die Hose runterlassen, um reinzukommen, keine Sorge. Alle kommen rein, das war ja auch damals ehrlich gesagt immer das Schöne, dass dann oft auch die Mädels dann mit uns unterwegs waren, weil die ganz klar gesagt haben, ey, bei euch kann man einfach nur Party machen. Hier werden wir nicht irgendwie angegarft, angegrabscht oder angetanzt oder sonst irgendwas, sondern man hat einfach Spaß und man macht Party, worum es sich ja eigentlich dann auch geht. Interessanterweise habe ich sehr selten mal einen heterosexuellen Mann in einem schwulen Club gesehen.
Obwohl, ich habe es letztens noch von einem Bekannten gehört, der im Urlaub mit seinen Freunden, zwei, drei, immer in einem Ort extra in die Schwulenkneipe geht, weil da die beste Stimmung ist. So, und er sagt, es ist immer am lustigsten überhaupt. Und da so meine Frage, sind Heteros da dann eigentlich gerne gesehen? Man geht ja erstmal davon aus, dass der andere dann auch homosexuell ist. Und man sagt ja, was willst du denn als alte Hete hier?
Ich weiß gar nicht, ob ich das so hart ausdrücken würde, ob man dann nicht gerne gesehen ist als Hetero. Natürlich wird man auf jeden Fall die Blicke nachher auf sich ziehen, wenn man denn sein Coming-out in der Kneipe dann sozusagen hat. Aber ich glaube nicht. Also ich wüsste es jetzt nicht, was dagegen spricht. Ich glaube, ganz ehrlich, man wird eher so ein bisschen Aufmerksamkeit erregen im Sinne von, bist du dir sicher, dass du hier richtig bist? Oder keine Angst, so alleine unter Schwulen, so ungefähr. Hört man ja auch ab und zu schon mal, oder habe ich zumindest in der Vergangenheit schon mal ab und zu gehört.
Passt auf der Herrentoilette aber auf, ne?
Ja, wer weiß.
Aber interessant ist ja auch, dass du gesagt hast, die Frauen gehen da gerne hin und feiern da, weil sie dann wirklich nur tanzen, nur feiern können und nicht immer angegrabbelt werden. Und es ist ja auch bei vielen Frauen so, dass sie sagen, ich hätte gerne oder ich habe einen homosexuellen Freund. Also wirklich einen Bekannten, einen guten Freund. Und meinst du, das ist auch einmal der Grund, dass sie sagen, ja, mit dem kann ich mich einfach locker unterhalten und ich weiß genau, der will mir nicht an die Wäsche?
Das kann mit Sicherheit ein Punkt sein. Ich würde aber sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt ja auch gewisse Themen, die man vielleicht nicht mit seinen Freundinnen besprechen will, geschweige denn mit männlichen Freunden oder mit dem Partner vielleicht besprechen kann. Gerade auch im Thema Sex zum Beispiel, da sind die Mädels ja teilweise schon deutlich offener als so mancher Hetero-Kerl. In Klammern, zumindest ist das meine Erfahrung. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, der mit reinspielt. Einfach, dass man so gewisse Themen anders mit uns besprechen kann.
Und Männer allgemein sind ja, wenn man das so von der Wahrnehmung hat, eher sexuell aktiver als die Frauen, obwohl ich das auch mal in Anführungsstrichen setzen würde. Ich weiß es auch nicht so. Aber ist das dann so in der Homosexualität sexuellen Szene, wenn dann so eine Party ist in so einer Kneipe oder Diskothek, dass es da auch schneller zur Sache geht? Oder würdest du sagen, das ist genauso wie eine ganz normale Diskothek, da wird auch die ein oder andere Liebelei nach der Party noch ausgetauscht und das ist bei uns Homosexuellen eigentlich genauso?
Ich denke schon, dass das vergleichbar ist. Also ich kenne eine Bar in Düsseldorf, die hatte einen Darkroom. Auf den Partys selber, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ich wüsste jetzt nicht, dass da, also speziell Darkrooms oder sowas halt dann da gewesen wären, aber grundsätzlich sieht man es bei uns genauso dann mal in den Clubs, dass mal jemand an der Seite in der Ecke steht und mit jemandem dann fummelt, knutscht und dann wandern schon mal die Hände da, wo sie sich auch wohlfühlen. Ob das jetzt so der Riesenunterschied zu den Heten ist, weiß ich tatsächlich nicht. Habe ich jetzt keine Vergleiche, aber ich denke mal, es ist auch das gleiche Spiel wie beim Dating. Es kommt halt drauf an, wofür man sich datet, ob man sich auf einen Kaffee datet, ob man sich jetzt wirklich speziell dann für einen Sex datet. Das entscheidet ja auch ein Stück weit die Situation.
Hast du noch nie was mit einer Frau gehabt?
Tatsächlich nein. Ich habe noch nie was mit einer Frau gehabt.
Auch nicht geküsst?
Nein.
Also das ist genauso, wie ein Heteromann sagen würde, nee, muss ich gar nicht versuchen, weil ich weiß, das andere gefällt mir besser.
Das würde ich so, also zumindest auf mich jetzt gemünzt, gar nicht so sagen, aber es hat sich A, nie ergeben, B, hatte ich auch nie das Bedürfnis danach.
Ich denke mir vielleicht, wenn du eine gute Freundin oder so hast, der man sich anvertraut, man hat Empathie, man tauscht sehr viele Sachen miteinander aus, dass die Frau sich vielleicht dann doch irgendwie hingezogen ist. Mein Gott, vielleicht ist sie ja doch nicht ganz so schwul, vielleicht können wir ja doch was haben.
Tatsächlich muss ich da sagen, das hatte ich glücklicherweise noch nicht, weil ich stelle mir das doch tatsächlich dann sehr schwer vor, wenn man dann auf der einen Seite befreundet ist, aber dann doch merkt, dass dann da Gefühle aufkeimen und man dann feststellen muss, nein, das wird so nicht funktionieren.
So, jetzt gehen wir mal auf die Beziehungsebene zwischen Männern und Männern. Und zwar ist es ja so, dass man so häufig das Gefühl hat, dass so eher so umtriebiger ist. Wie ist das bei dir denn angefangen? Du hast gesagt, du hast mit 18 angefangen zu daten. Hattest dann wahrscheinlich so die erste Beziehung irgendwann mit 18, 19? Oder wie ist so da deine Historie, was so Beziehungen angeht? Wie viele hast du schon hinter dir? Ich kann ja auch mal durchzählen und dann gucken, ob die Theorie stimmt oder ob sich das auch wieder gleicht. Dann muss ich echt nachdenken.
Okay, wenn wir also von der Beziehungsebene reden, kann ich tatsächlich nur mit zwei Partnern aufwarten.
Okay, dann ist die Theorie schon verflogen, weil da bin ich definitiv drüber.
Deswegen sagte ich ja, wenn man auf der Beziehungsebene das sieht, okay, dann waren es nur zwei. Wenn man jetzt natürlich mal für so zwischen den Beziehungen oder für so mal zwei, drei Stündchen vor ins Zu-Bett-Gehen sieht, dann sieht das Spielchen schon etwas anders aus.
Über 20?
Deutlich.
Okay, deutlich.
Wir können uns dann nachher mal drüber unterhalten, wenn das Mikro aus ist. Das ist gar kein Problem. Aber vor dem Mikro werde ich diese Zahl niemals laut sagen.
Gut, aber warum glaubst du denn, dass die vielleicht dann auch allgemein bei Homosexuellen höher ist? Weil der homosexuelle Mann genauso schnell und gerne Sex hat und bei einer Frau ist vielleicht ein bisschen mehr Arbeit erfordert. Wenn ein Mann einfach sagt, wollen wir Sex haben, sagt die Frau nicht, ja, ich habe auf dich gewartet.
Nein, ich glaube tatsächlich, dass das eher anders umgesetzt wird, weil allein die Thematik vom Sex bei uns, in der Szene ist es tatsächlich eher so, so nach dem Motto, okay, ich habe gefrühstückt, war bei der Arbeit, hatte Sex und danach musste ich noch einkaufen und dann bin ich noch, irgendwie habe ich mich mit Freunden getroffen. Das hat einen anderen Stellenwert, beziehungsweise es hat eine andere Verfügbarkeit, kann man es vielleicht mal so ganz platt sagen. Also im Hetero-Bereich habe ich eher so das Gefühl, so nach dem Motto, da muss man, ich sage mal in Anführungszeichen, ein bisschen mehr für tun. Und ich kenne die wenigsten Heten, die sagen, okay, ich habe da ein Mädel, die rufe ich an, wenn ich da Bock drauf habe und ansonsten leben wir beide unser Leben so, wie es ist. Habe ich da zumindest noch nie so kennengelernt oder wüsste ich jetzt tatsächlich gerade nicht. Das ist im schwulen Bereich teilweise tatsächlich etwas anders, dass da auch Freundschaft und Sex dann auch schon mal eher miteinander verknüpft wird. Dass man sagt, okay, man ist befreundet, man hat halt ab und zu mal Sex miteinander. Wenn es gerade passt oder wenn beide halt Bock drauf haben, ist ja auch schön. Ich sag mal, Sex ist ja auch was Vertrautes oder ist ja dann auch schöner mit jemandem, wenn man denjenigen auch schon ein bisschen kennt. Aber es muss ja dann auch nicht mehr direkt eine Beziehung sein.
Aber für dich in einer Beziehung bist du dann schon monogam auch, oder nicht? Also ist jetzt eine Frage.
Das kommt auf die Vereinbarung mit demjenigen an.
Ah, okay.
Also mit meinem ersten Partner tatsächlich hatte ich eine offene Beziehung, allerdings nicht von Anfang an. Und das hat wunderbar funktioniert.
Also es wurde aber auch offen so kommuniziert, dass man da nichts heimlich gemacht hat, sondern gesagt hat, nö, heute bin ich da und wir haben das und das gemacht und das war dann auch fein.
Man redet da jetzt nicht so unbedingt drüber. Bei uns war halt die Vereinbarung, wenn derjenige was wissen will, dann bekommt er auch auf jeden Fall eine Antwort. Aber es war jetzt nicht so, als hätte man dann jedes Mal drüber gesprochen. Das ist halt eine Sache, die sich entweder ergibt oder die dann halt passiert.
Ja, okay.
Das ist auch interessant, weil ich weiß noch genau, die erste Person, die ich dann da gedatet habe, neben meinem Freund, es war ganz merkwürdig, wo ich mir dachte, eigentlich bin ich jetzt fremdgegangen, aber andererseits auch wieder nicht, weil wir haben ja eine offene Beziehung. Also ist das in Ordnung. Das ist ein sehr komisches Gefühl
im ersten Moment. Aber hat sich nach Fremdgehen für dich angefühlt?
Im ersten Moment ja, aber tatsächlich, als ich dann im Nachgang mit meinem Partner darüber sprechen konnte oder zumindest das aussprechen konnte und er sagte, ja, hat Spaß gemacht. Ich so, ja, war okay, ja, gut, dann passt. Und genauso gut auch umgekehrt. Wir hatten abends telefoniert, ich war hundemüde, ich bin nur noch ins Bett gefallen und er eigentlich auch und er sagte, nee, aber ich habe noch einem versprochen und er kommt gleich noch vorbei und ich will aber eigentlich nur. Und ich so, tja, Pech für dich. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Also man kann damit auch ein bisschen kokettieren. Wichtig ist natürlich bei so einer Geschichte, sowas geht nur mit viel Vertrauen und mit Ehrlichkeit. Das ist tatsächlich das, womit sowas selbstverständlich dann funktionieren kann. Die Beziehung ist leider nachher an anderen Dingen gescheitert, aber das war definitiv nichts, was zu der Trennung geführt hätte.
Das heißt aber für dich jetzt auch, wenn du eine Beziehung eingehst, dann vereinbarst du im Vorfeld, haben wir hier eine offene Beziehung oder sind wir uns gegenseitig treu?
Also im Endeffekt sollte man das von vornherein klären. Gerade zu einer offenen Beziehung braucht man ja auch erstmal gewisses Grundvertrauen zu seinem Gegenüber und das kann eigentlich nicht von null dann da sein. Dass man sich natürlich erstmal ein bisschen kennenlernt und erstmal miteinander sich befasst, um zu schauen, wo geht die Reise überhaupt hin, ist in meinen Augen notwendig. Wie lange oder wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, das entscheidet jedes Pärchen selber. Das muss man für sich entscheiden, wie man das will. Gibt auch genug Paare, die sagen, wir wollen keine offene Beziehung haben.
Hast du denn da eine Priorität?
Das steht und fällt mit dem Gegenüber. Es ist eine Sache, finde ich, wie offen ist man dafür? Wenn man sich halt auch mal überlegt, gerade wenn man sich in wirklich langjährigen Beziehungen dann bewegt, ich sag mal, meine letzte Beziehung war jetzt auch 9 Jahre, man kennt seinen Partner irgendwann und man kennt ihn in- und auswendig. Und dass man da vielleicht dann auch mal irgendwann dann das Bedürfnis hat, vielleicht auch mal was anderes zu machen. Und nicht mal, wie gesagt, um demjenigen weh zu tun oder weil man ihn nicht mehr liebt, sondern einfach, weil es was Körperliches ist. Aber da ist, wie gesagt, trotzdem, finde ich, Ehrlichkeit und Offenheit da schon wichtig, dass man das mit dem Partner zusammen dann auch auslebt. Und dann auch egal wie, ob man dann sagt, jeder macht was Eigenes oder man holt sich dann jemanden für einen Dreier oder einen Vierer dann rein oder man geht halt dann zusammen in irgendwelche Cruising Areas oder so. Das ist ja auch eine Sache, wie der Partner dazu steht, beziehungsweise was man ja auch selber möchte.
Aber ist Eifersucht ein kleineres Thema bei Homosexuellen als bei Heterosexuellen?
Nein, das ist genau das Gleiche.
Okay, ist es dann also auch bei manchen so, wenn du jetzt sagst, du hast eine Beziehung, wo ihr euch zum Beispiel gesagt habt, wir sind uns treu und dann würde sagen, jetzt kommt ein guter Freund vorbei, dass dann genauso rumgezickt wird wie bei den Heteros? Oder darf ein Homosexueller auch einen guten Freund haben oder einen besten Freund, mit dem man nichts sexuell hat?
Kann vielleicht durchweg passieren. Mir persönlich ist es noch nicht passiert, Gott sei Dank. Aber das kann durchweg da auch passieren, dass dann der Partner eifersüchtig ist, je nachdem, wenn das halt wirklich Leute sind, die man aber auch schon seit Jahren kennt oder, ich sag mal, der Partner sich vielleicht auch ausgeschlossen fühlt.
Ja, aber man sagt ja auch häufig, Männer und Frauen können keine Freunde sein, der Sex kommt ihnen immer dazwischen. Ist das bei homosexuellen Männern auch so? Können die auch keine Freunde sein? Kommt der Sex auch immer dazwischen?
Also ich kann da nur für mich sprechen. Ich habe tatsächlich auch einige Freunde, mit denen hatte ich keinen Sex.
Das glaube ich ja bei Heterosexuellen auch. Aber ich glaube trotzdem, dass eine Seite sich das vielleicht doch irgendwie so ein bisschen erhofft oder denkt, könnte ich mir gut vorstellen, wenn man so gut befreundet ist.
Kann durchweg passieren. Hat mir tatsächlich auch mal ein Freund gesagt, dass er sagte, wäre ich damals Single gewesen, hätte er bei mir dann auch mal versucht. Gut, war von meiner Seite aber auch so, dass ich gesagt habe, das war jetzt nicht so, was mich interessieren würde. Aber das kommt, wie gesagt, auf die Person an. Also ich habe auch tatsächlich 2 oder 3 sehr, sehr gute Freunde, mit denen war nie was sexuell. Und da weiß ich auch, da wird nie sexuell was laufen, einfach weil wir uns da auf einer anderen Ebene bewegen. Und auch, dass beide Parteien sagen, wir wollen da auch keinen Sex haben. Ein Freund von mir hat das mal so schön gesagt, also mit dem hatte ich am Anfang auch Sex. Und da ließ das halt danach. Und dann hatte ich ihn irgendwann mal gefragt. Ich so, ist alles in Ordnung? Ist irgendwas, habe ich was falsch gemacht? Und dann sagte er nein, aber bei ihm ist es so, mit Freunden hat er keinen Sex. Und bei uns hat sich das dann so entwickelt von einer Bekanntschaft, mit der man mal ins Bett geht, halt in Richtung Freundschaft. Und das fand ich auch eine sehr wertschätzende Einstellung, weil das auch dann zeigt, dass man an dem Menschen das Interesse hat und nicht nur an dem Körperlichen. Oder dass man das eine ausblenden kann und dann sagt, nein, ich will dich aber lieber auf der Ebene des Menschlichen haben, wo ich dich auch längerfristig sehe und wo ich auch länger mit dir zu tun haben möchte. Weil, sind wir mal ehrlich, Sex ist ja schon relativ flüchtig.
Ich denke nur gerade an die Hetero-Männer, wenn eine Frau das sagt und den Mann in der Friendzone parkt. Die meisten Heteros kommen da, glaube ich, nicht mit klar. Aber wie du es gesagt hast, ist es ja eigentlich eine viel, viel wertschätzendere und höhere Ebene. Und Freundschaften, richtige Freundschaften, halten ja meistens auch länger als Beziehungen.
Definitiv. Also ich kann sagen, 2 meiner besten Freundinnen, wir kennen uns aus dem Kindergarten, das sind jetzt dieses Jahr dann nun mal auch schon gute 36 Jahre. und meine beiden besten schwulen Freunde. Die habe ich tatsächlich kurz nach meinem Coming-out kennengelernt. Also die kenne ich dann mittlerweile auch schon seit 21 Jahren. Und das ist schon eine Zeitspanne, wo ich schon auch teilweise sehr beeindruckt von bin, wie lange ich manche Leute schon kenne und wie gut man immer noch mit den Leuten ist, dass man sich nach 20 Jahren dann auch immer noch für 2 Stunden dann mal ans Telefon holt, weil leider wohnen die beiden nicht hier in der direkten Umgebung. Das hat man auch nicht in der großen Breite.
Momentan bist du, glaube ich, Single, wenn ich richtig informiert bin.
Bin ich.
Und wir hängen alle im Homeoffice oder sind so ein bisschen eingeschränkt in unserem Leben, obwohl es ja so ein bisschen wieder losgeht, Gott sei Dank. Man hat ja schon fast manchmal wieder das Gefühl, die Normalität kommt ein bisschen zurück. Aber du hattest am Anfang schon mal so 4, 5 Dating-Apps rausgeschossen, mit denen ich ja jetzt überhaupt nichts anfangen kann. Also als Hetero gibt es ja dann so Tinder, Lavoo, Parship, Elite-Partner, Friendscout und dann hört schon auch schon fast auf. Das heißt also, es gibt spezielle Dating-Apps für Homosexuelle, die aber genauso funktionieren sehr wahrscheinlich wie bei den Heteros, oder?
Definitiv. Also zumindest das, was ich bislang bei meinen Freundinnen gesehen habe. Witzigerweise, Tinder gibt es ja jetzt dann scheinbar wohl dann auch für Schwule, also beziehungsweise, dass man da wohl auswählen kann, auf was man steht, ob Männlein, Weiblein oder divers.
Divers kann man auch aussuchen.
Das weiß ich nicht, das war jetzt eher ein Gag von mir, weil...
Ja, weil dann wird es ja auch wieder schwierig.
Sind das dann alle?
Ja, oder divers, wenn ich als Mann divers suche, was suche ich denn dann? Ich suche jemanden, der unentschlossen ist. Naja, egal. Wir schweifen ab.
Aber, das ist der nächste Podcast.
Aber ich würde sagen, ich habe Zahlen gesehen im Hetero-Bereich, da sind Tinder und Lavoo relativ gleich auf von der Userzahl. Was ist denn so die Nummer 1 und die Nummer 2 bei den homosexuellen Apps? Weißt du das? Oder was ist da am angesagtesten?
Also ich weiß, als ich damit angefangen habe, galt Planet Romeo galt so als das schwule Einwohnermeldeamt. Da war irgendwie so ziemlich jeder vertreten.
Das Einwohnermeldeamt, sehr schön.
Also ich behaupte auch immer noch, dass da heute noch wahnsinnig viele sind. Danach verteilt sich das eigentlich. Also so, man hat halt hier Grindr, also man hat da auch dann sein Profil und dann kriegt man halt angezeigt, ist dann irgendwie, weiß ich nicht, 100 Meter, 500 Meter, 2 Kilometer und so entfernt. Ähnlich wie auch bei Romeo, dann haben wir noch Scruff ist mit dabei und dann gibt es da bestimmt noch einige mehr, wo wir denn die Hörer bestimmt mal in die Kommentare reinschreiben können, was sie so benutzen. Das würde mich nämlich auch mal interessieren.
Wo ist denn die Trefferquote am höchsten?
Da ich tatsächlich eher bei Planet Romeo unterwegs bin, ist das relativ. Das Interessante ist aber auch, hat man eine App, findet man die anderen da auch ganz schnell wieder. Also die Quote, dass man 2, 3, 4, 5 Dating-Apps dann hat als schwuler Mann, ist wohl auch so die Regel.
Und dass man beim Date gar nicht mehr weiß, über welche Plattform haben wir uns eigentlich kennengelernt.
Naja, man sollte sich zumindest auch mal irgendwo den Namen dann notieren. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt.
Aber so vom Dating-Ablauf, ist es da ähnlich, dass man trifft sich mal zum Kaffee oder ist es dann wirklich schon so, dass man in der App vielleicht auch schon sagt, mein Gott, ich komme bei dir vorbei oder du kommst bei mir vorbei und es geht uns nur um Sex?
Ja, also sowohl als auch. Du kannst halt ganz normal ein Date haben mit jemandem, was essen gehen, was trinken gehen, jemanden kennen oder versuchen kennenzulernen. Ist ja heute auch gar nicht mehr so einfach. Klar, aber es gibt auch genauso die, dass man sagt, ey, ich finde dich geil, hast du Bock?
Guck mal, das würden sich die Hetero-Männer ja eigentlich auch manchmal wünschen, dass die Frau sagt, hast du Bock, komm vorbei. Das passiert ja, glaube ich, nicht so häufig.
Ich würde ja sagen, die Heteros können es ja mal bei uns versuchen, aber ich glaube, das wird euch nicht so gefallen.
Stimmt. Gibt's denn, ist jetzt zwar ein Einschub, aber dass man sagt, ja, vielleicht ist er ja doch nicht so ganz hetero. Ich versuch's trotzdem mal. Man hat ja schon von vielen gehört, verheiratet, Kinder, auf einmal sind sie, was ich, 40, 45 und realisieren dann auf einmal, dass sie vielleicht eher bi sind oder vielleicht sogar homosexuell. Also haben es vorher entweder verdrängt oder ihre sexuelle Neigung hat sich vielleicht sogar geändert.
Also auf den Plattformen findest du so ziemlich alles. Alle Farben des Regenbogens, ob gay, ob Gender, ob bi, alles. Also tatsächlich, wie gesagt, ich bin jetzt auch schon seit über 20 Jahren in der Szene aktiv und habe da auch so ziemlich einmal quer durch die Bank alles kennengelernt. Sei es verheiratet mit Frau und Kind zu Hause und man führt eine offene Beziehung oder er geht fremd und es darf keiner wissen oder hat sich gerade frisch getrennt oder ist schon immer schwul gewesen oder keine Ahnung. Also es gibt da wirklich alles. Da gibt es auch, finde ich, kaum eine Konstellation, die es nicht gibt.
Auch schon mal was mit einer Transsexuellen gehabt?
Nein.
Also ist überhaupt nicht dein Ding?
Tatsächlich nein. Also ich habe meine Mädels alle gern und die, die es hören, wissen das auch, aber nein.
Aber nein. Such da jemanden, der Spaß daran hat.
Okay. Ja, ich nicht.
Obwohl es ja dann manche Hetero-Männer gibt, die dann darauf stehen. Also die haben sie wahrscheinlich noch eine größere Auswahl, oder?
Auf was?
Auf Transsexuelle.
Ja, das ist jetzt momentan was irgendwie, zumindest bei Planet Romeo, irgendwie ganz häufig drin steht, dass viele dann trans suchen oder female to man scheinen auch auch mittlerweile im Moment sehr viele sehr attraktiv zu finden.
Schön ist ja beim Dating immer zu erfahren, was so einmal, was natürlich ganz schön gelaufen ist, wo man sagt, aber super, aber meistens sind ja die Anekdoten immer ganz nett, wo man sagt, ach du meine Güte. Also von Frauen habe ich so gehört, dass die dann die Männer sich jünger gemacht haben, dass sie vielleicht sogar irgendwelche Fotos drin hatten, wo sie gar nicht, also wo gar nicht die Person drauf war und die sich dann verabredet haben im Café und auf einmal so ein kleiner, dicklicher, älterer Mann da war und im Profil war das, was ich, ein 25-jähriger, knackiger 1,85 Mann. Gibt es solche Storys da auch oder wie ist das bei euch so? Hast du eine Anekdote im Kopf?
Also was ich vor einiger Zeit hatte, war, dass mich jemand angeschrieben hatte. Der hatte kein Bild im Profil und dann, ja, habe ich gesagt, okay, kannst ja mal erstmal zwei, drei Sätze mit dem schreiben, mal gucken, was passiert. Und dann hatte ich auch gefragt, ich so, und hast du mal ein Foto von dir? Ja, ja, klar, kein Problem. Dann bekam ich dieses Foto. Jetzt muss man bei mir dazu wissen, ich habe ein sehr gutes Namensgedächtnis und ein noch besseres Bildergedächtnis. Und ich gucke nur auf dieses Foto und schreibe zurück, okay, das Foto ist erstmal so ungefähr in den 90ern entstanden und wenn ich mir so deine Profildaten angucke, passt das, was du da reingeschrieben hast, nicht mal ansatzweise da drin und außerdem hast du mir das schon mal geschickt. Komischerweise kam dann keine Antwort mehr. Wer weiß das schon genau. Also wie gesagt, so eine Faker-Quote oder dass man so ein paar ewig alte Bilder bekommt oder die Leute sind dann auf einmal 20 oder 30 Kilo schwerer als auf den Bildern. Ja, dann auch bei den Angaben so nach dem Motto, ne, hat einen Penis wie ein Rennpferd, aber am Ende ist es dann doch nur irgendwie der Teelöffel dann gewesen, so ungefähr. Also so von der Länge, naja gut, muss man halt auch immer schauen, muss auch jeder ja selber wissen. Letztendlich bringt es nichts, da irgendwas anzugeben, was nicht ist.
Ja, es fliegt eh auf, ne?
Klar. Ja, spätestens beim Treffen sieht man es dann sowieso. Also macht es dann wenig Sinn in meinen Augen. Aber es muss halt auch jeder selber wissen, wie er damit umgeht. Ansonsten so Anekdoten.
Ja, ich meine, ich kenne das so aus der Dating-Phase. Hast du geschrieben, hast auch die Bilder gesehen, hast auch, sieht auch irgendwie ganz nett aus. Aber dann kam es durchaus vor, dass man sich getroffen hat und in den ersten zwei, drei Sekunden direkt gesagt hat, oh nee, das wird nichts.
Ja, das hatte ich tatsächlich auch schon, dass jemand dann vor mir stand und ich nur gesagt habe, nein, nein, nicht heute, nicht morgen und schon gar nicht übermorgen.
Und dann hast du es abgebrochen oder hast du noch irgendwie nett was getrunken, hab ein bisschen gequatscht?
Es war halt vor dem Eigentlichen, was passieren sollte und ich habe dann halt gesagt, nee, sorry, wir können gern was trinken gehen, ist kein Problem, aber alles andere ist nicht. Aber das geht, also bei mir hält sich das tatsächlich relativ in Grenzen.
Wie schließt du das aus, dass du im Vorfeld vielleicht schon mal per FaceTime telefonierst oder sowas, dass man schon mal einen Eindruck kriegt, wie derjenige wirklich spricht, weil Fotos sind starr, die können auch bearbeitet sein und wenn du jemanden wirklich mal wenigstens per WhatsApp-Video oder per FaceTime oder so mit dem gesprochen hast, dann schließt man das ja schon mal so ein bisschen aus oder auch die Stimme gehört hat, ist ja auch ein ganz wichtiger Part.
Also ich glaube, bis dahin habe ich da einfach echt nur Glück gehabt. Wobei ich tatsächlich das auch einmal hatte, dass jemand vorbeigekommen ist. Das war allerdings nicht hier, das war woanders und dann stand der vorm Hotelzimmer. Ich machte die Tür dann auf und wir guckten uns beide nur an und beide so, nein. Das war in dem Moment dann doch sehr interessant, wo ich mir dann dachte so, okay, passt von deiner Seite nicht, von meiner Seite aber auch nicht.
Ja, das ist ja dann schön. Ich denke dann immer oder hoffe dann immer, wenn die eine Seite diese Wahrnehmung hat, dass bei der anderen Seite eigentlich auch gar nichts anderes aufkommen kann. Wenn derjenige schon blockt, dann muss der andere das doch irgendwie merken. Ist zwar nicht immer so, aber normalerweise kriegt man da ja entweder eine Sympathie, eine Zuneigung und dann merkt man, okay, da kann irgendwie was passieren, das knistert ein bisschen, aber wenn du es schon vorher sagst, so nee, ne, dann sollte das ja derjenige, wenn er ein bisschen Empathie hat, egal ob jetzt bei Männern oder bei Männern und Frauen, sollte man das ja eigentlich dann schon merken. Was würdest du denn sagen, wie wir jetzt so gesprochen haben, haben wir ja eigentlich gar nicht so große Unterschiede. Wir fischen nur im anderen Becken sozusagen, aber vom Dating her ist es genauso kompliziert oder genauso unkompliziert. Ich habe aber mitbekommen, dass Sexdates durchaus Usus sind in der homosexuellen Ebene. Bei den Heteros mag es das auch geben, aber ich glaube nicht so in dem Ausmaß. Eigentlich ist es schon so, wenn ein Mann einer Frau schreibt, ich will nur mal eben Spaß haben, dann ist es so, ja, ich bin mir zu schade dafür, dann such dir jemand anders. Aber würdest du sagen, ihr habt trotzdem irgendwie die gleichen Probleme oder habt ihr vielleicht sogar noch größere Probleme als die Heteros? Du weißt es ja aus deinen Gesprächen mit Männern und Frauen, wie die Heteros da so ihre Probleme haben.
Also tatsächlich ist es das Problem bei der schwulen Szene das gleiche. Du hast halt auch die Leute, die halt sagen, oh, ich möchte eine Beziehung und ich möchte einen Partner und ich will keine Sexdates haben. Und du hast die, die sagen, sie wollen halt nur Sexdates haben. Ich finde es persönlich schwierig, weil ich mir denke, suchen kann man sowieso nicht. Das funktioniert nicht. Man trifft die Menschen zu der Zeit, wo man sie treffen soll. Zumindest war es bei mir zum Beispiel so. Also ich habe meinen ersten Partner aus der Jugendgruppe damals, in der ich aktiv war. Und da habe ich ihn kennengelernt. Und wir kannten uns tatsächlich, ich glaube, 1,5 Jahre, bevor wir überhaupt zusammengekommen sind. Und mein zweiter Partner war tatsächlich eigentlich für ein Sexdate gedacht. Und danach ist er 9 Jahre geblieben.
War es ja wahrscheinlich nicht so schlecht.
Nee, würde ich jetzt auch mal an dieser Stelle behaupten.
Du hattest mir mal irgendwann während des Telefonates erzählt, dass du das Gefühl hast, dass das bei den Homosexuellen beim Dating an manchen Stellen oberflächlicher ist als bei den Heteros.
Also mir persönlich kommt es teilweise so vor, dass man halt wirklich perfekte Bilder haben muss, den perfekten Body und die perfekten Daten im Profil stehen haben. Ich finde im Moment so ein bisschen, dass das Ganze in Richtung so Katalogdenken umschwenkt, dass man diese Portale halt einfach nur sieht und sagt, okay, sieht gut aus, die Daten passen, okay, den schreibe ich jetzt mal an. Und am Ende ist man dann enttäuscht, wenn man keine Antwort bekommt, weil vielleicht das Gegenüber genau die gleiche Denkweise hat und sagt, nö, das Bild passt mir nicht, die Daten passen nicht. Nö, ich antworte gar nicht erst darauf. Ich finde es schade, dass da ein bisschen so die Menschlichkeit verloren geht, weil, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn mich jemand anschreibt, egal ob ich den toll finde oder nicht, er kriegt eine, oder ich versuche zumindest eine Antwort dann halt auch zu schreiben. Auch wenn dann teilweise dann da drin steht, tut mir leid, das passt nicht oder das ist nicht so das, was ich mir vorstelle, kann man aber auch freundlich verpacken. Es muss ja nicht immer direkt irgendwie angreifbar sein oder angegriffen sein. Dass man dann schon mal unterschiedliche Reaktionen abkriegt, okay, das geht dann schon mal von einem netten, freundlichen, okay, dir auch noch viel Spaß, über keine Antwort, aber dass man auch schon mal angepumpt wird und sagt, ne, was man sich denn einbilden würde, wo ich mir dann auch denke, so, naja gut, nur weil ich dir jetzt gesagt habe, dass es nicht passt, ist das ja nicht böse gemeint.
Vor allen Dingen eigentlich nur fair, als wenn man es im Sande verlaufen lässt. Ich finde so von der Hetero-Weise so ein bisschen Parallelen, dass ich das Gefühl habe, dass gerade Frauen manchmal eine Liste haben mit 15 Punkten, egal wie die jetzt aussehen, und wenn nur 14 Punkte nicht erfüllt sind, dann wird weitergewischt, weil man ist ja dann irgendwie auch austauschbar und das spiegelst du dann ja irgendwie auch wieder, muss den Körper haben, muss das haben, spielt auch Beruf und Geld eine Rolle, weil bei Frauen hat man ja auch manchmal das Gefühl, auch wenn er einen dicken Wagen fährt und sagt mir, der hat viel Kohle, dann treffe ich mich lieber mit dem, weil der kann mich dann noch schicker ausführen, mit dem kann ich dann noch mehr Wochenenden verbringen, oder geht es dann wirklich eher so über die Sympathie oder körperlichen Seiten, ist das nicht so?
Also es kann durchweg auch mit reinspielen, meiner Erfahrung nach hält sich das aber, ich will nicht sagen in Grenzen, aber ich glaube, das ist dann, glaube ich, nicht so exorbitant viel mehr als bei euch Heteros. Also das kann dir, glaube ich, auf beiden Ebenen gleich viel passieren.
Jetzt ist es ja so, in den Dating-Apps, da werden die Frauen ja immer von den Männern ziemlich zugeschüttet, was Nachrichten angeht. Ein Mann hetero hat dann eher überschaubare Nachrichten. Der Nachrichteneingang quillt auf jeden Fall nicht so über. Natürlich kriegt man auch Nachrichten. Wie ist denn das auf den Dating-Apps, wenn Männer untereinander sind? Ist also so, wenn du 2 Tage nicht reinguckst, hast du dann auch 50 Nachrichten oder wie sieht das aus?
Naja, so viel Beliebtheit erfreue ich mich jetzt nicht, aber es ist Tatsache so, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Reisen bin und dann mit den Dating-Apps online gehe, dann ist man ja Frischfleisch in der Umgebung.
Ah, okay, man kennt also die in seinem Dunstkreis, kennt man schon, und wenn dann einer wieder sagt, ich habe meinen Standort jetzt, was ich beruflich oder ich bin im Urlaub da, dann sind die Chancen größer.
Genau. Also mir war es jetzt tatsächlich so widerfahren, als ich in der Schweiz gewesen bin und bei Freunden dann auch mal online gegangen bin abends, und dann waren dann doch dann einige Angebote da. Es war sehr interessant. Also es war auch sehr lustig, muss man auch dazu sagen, aber das ist halt dann schon eher der Faktor, wenn man wirklich irgendwo dann mal neu ist oder man sich dann auch mal ein bisschen optisch verändert, wie bei mir zum Beispiel. Ich war ja auch lange Jahre, hatte ich ja keinen Bart, und jetzt habe ich mir ja aufgrund von Homeoffice einfach mal aus Spaß einen Bart stehen lassen, und irgendwie komme ich jetzt total gut an. Und allen gefällt es, wo ich mir denke, okay, ich muss ja vorher pottenhässlich gewesen sein. Aber gut, nicht so schlimm, kann ich auch mitleben. Und dann merkst du dann solche Veränderungen. Oder wie man jetzt auch, wenn man halt abnimmt oder dann auch Muskelmasse aufbaut. Also wenn man sich so ein bisschen verändert.
Ja, okay, aber im Endeffekt muss man natürlich sagen, auch im Hetero-Bereich, wenn man auf sich achtet, das ist ja schon wichtig, dann kommt man ja auch besser an, egal ob als Mann oder als Frau. Ne? Das ist dann schon eher gleich. Wo du gerade so mit der Schweiz gesprochen hast, wir hatten ja unseren letzten Gast aus Österreich mit einem netten österreichischen Akzent. Gibt es denn für dich irgendwelche No-Gos, egal ob es jetzt Sprache ist oder von der Optik her oder von der Einstellung her, gibt es für dich direkt direkt No-Gos? Also ist deine Liste sehr eng, dass du wirklich sagen würdest, da ist einer 1,60, der kommt mir nicht ins Bett oder kommt mir auch nicht ins Haus? Oder wenn du sagst, einer ist 2 Meter, der ist mir dann zu groß? Also hast du schon so ein gewisses Profil vor Augen und wenn das davon abweicht, dann wird auch weiter geswiped?
Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu rassistisch, aber tatsächlich kann ich im Bett mit Asiaten oder mit Dunkelhäutigen, kann ich leider echt nicht viel anfangen. Das ist nicht meins. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber auch gerade, es gibt ja auch einige, die stehen ja dann gerade auch so auf Thailänder, so mal dieses klassische Klischee zu bedienen oder so. Ich war mehrfach in Asien gewesen. Es ist nicht meine sexuelle Wellenlänge. Definitiv nicht. Ich mag es dann halt tatsächlich eher in Richtung so europäisch von der Optik her, was man jetzt auch immer darunter verstehen mag, aber so Südländer sind für mich okay. Deutsch sowieso, keine Frage, aber Präferenzen, ja klar, natürlich. Also wäre schon schön, wenn derjenige ungefähr so groß ist wie ich. Ich bin mit 1,78 jetzt auch gerade kein Stehriese, also von daher ist das eigentlich alles soweit okay. Aber grundsätzlich gucke ich mir denjenigen auch immer erstmal an und schaue dann für mich, wo da der Aufhänger ist.
Mit der Größe ist ja interessant, weil standardisiert ist es ja so, dass bei Männern und Frauen eher die Tendenz ist, dass sie sagen, der Mann muss schon einige Zentimeter größer sein, sodass die Frau auch mal hohe Hacken tragen kann und dann ihm nicht über den Kopf ragt. Jetzt ist es ja bei Homosexuellen so gut. Da sind zwei Männer. Hast du da eine Priorität, dass du sagst, eigentlich sollte mein Partner eher kleiner als ich sein oder sollte er ein bisschen größer sein?
Also ich habe beides jetzt gehabt. Mein erster Ex war deutlich größer als ich und mein letzter Ex ein paar Zentimeter kleiner als ich. Da ich selten hohe Hacken trage, ist das für mich relativ egal.
Nee, ist schon klar, aber trotzdem ist es ja so, also ich als Mann mag es ja auch, wenn die Frau kleiner ist. Also wenn ich jetzt eine größere Frau neben mir hätte, ich weiß nicht, ob das dann auch so ein bisschen ja, Beschützerängste in den Arm nehmen, dass die Frau vielleicht ein bisschen kleiner sein sollte, aber deswegen so die Frage, wenn du einmal einen hattest, der ganz, oder ein Stück größer war, einmal ein Stück kleiner war, war das für dich irgendwie dann anders oder sagst du, nee, mein Gott, der eine war halt klein, der andere war halt groß und das war's dann?
Nö. Für mich hat das gepasst bei beiden. Wie gesagt, es ist ein nettes Gedankenspiel, klar. Aber vom Prinzip, wenn der Funken nicht überspringt, dann ist das egal, ob das jetzt in meinem Fall, ich sag mal, ein 1,90 Kerl wäre mit breitem Kreuz und Hamburger Herkunft. Ich mag die Norddeutschen. Ich hab euch lieb da oben, ich find's cool. Und es kommt wirklich auf den Funken halt an. Also das ist dann auch egal, ob jemand Asiate, Afrikaner oder sonst irgendwas ist, das spielt da keine Geige, aber der Funke muss überspringen.
Meinst du, dass man so durch diese Dating-Apps ein bisschen abstumpft, weil man dieses Austauschbare, dieses Wegwischen hat? Ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, also egal, ob es jetzt bei Homosexuellen oder Heterosexuellen ist, oder wie läuft denn jetzt so in der jetzigen Zeit so die Dating-Phase? Geht's dann immer nur darum zu sagen, man hat mal ein paar schöne Stunden, oder ist es auch so, dass man sagt, Mensch, ich glaube schon, dass ich auch über so digitale Apps meinen zukünftigen Partner kennenlernen will.
Also zum Thema Abstumpfen gebe ich dir definitiv recht, weil es ist diese Anschein von Verfügbarkeit, der, glaube ich, da viele mal zum drüber nachdenken anregen sollte, weil man ist nicht verfügbar. Man kann halt höchstens mal sein Glück versuchen und jemanden anschreiben. Aber anschreiben ist natürlich deutlich einfacher, als in der Kneipe sich sein Glas zu nehmen und mal zu jemandem rüber zu gehen. Das zum einen. Zum anderen, also von meiner Warte aus kann ich nur sagen, wie gesagt, ich bin jetzt seit etwas über einem Jahr wieder Single. Am Anfang war das natürlich für mich auch total genial. Ich kann wieder so nach dem Motto, jetzt lassen wir es ein bisschen krachen. Tatsächlich flaut das dann auch immer mal wieder so dann zwischendurch ab, dass man sich dann sagt, wofür eigentlich? Was mich jetzt tatsächlich gefreut hat, ist für einen Bekannten von mir, den hatte ich auch über eine Plattform kennengelernt. Wir hatten uns auch getroffen. Es war auch sehr nett. Wir haben uns jetzt auch letztens auf dem CSD durch Zufall wieder getroffen, haben auch erstmal wieder gequatscht. Und dann habe ich auch mal seinen Partner dann kennengelernt, den er nämlich auf einem Geburtstag von Freunden kennengelernt hatte. Und das hat mich total für ihn gefreut. Wir hatten kurz, nachdem er ihn kennengelernt hatte, hatten wir noch geschrieben. Und wo ich mir dachte, ja, das ist ja so eigentlich so dieser klassische Wunsch. Dieser klassische Wunsch bei Aldi an der Kasse am Band einfach seinen Typ, seinen Partner für die Zukunft kennenzulernen. Oder auf einem Geburtstag bei Freunden oder auf einer Firmenfeier oder. Also letztendlich geht es sich ja immer nur darum, seine Möglichkeiten irgendwie mal, ich sag mal, schön und vernünftig zu nutzen. Weil man kann auch online eine gute Zeit haben. Das geht schon. Man muss halt nur schauen, auf wen trifft man da. Das ist natürlich immer das große Problem. Und auch, wie gehe ich es an?
Wie du das jetzt so ausgeführt hast, habe ich wirklich keinen Unterschied zu Hetero-Dating gefunden, weil da sagt mir auch jeder und das eigene Gefühl ist ja auch so, man hat Zeitvertreib, man trifft sich auch mal mit jemandem, geht was essen, was trinken, quatscht ganz nett, der eine Kontakt geht wieder weg, beim anderen gibt es vielleicht ein zweites Date, vielleicht hat man auch mal Spaß gehabt, vielleicht ergibt sich dann aber auch sogar eine Beziehung raus, gibt es auch schon Storys, wo man sagt, gut, hat auch darüber geklappt, da gibt es manchmal auch die Nadel im Heuhaufen, aber jeder sagt mir, rein theoretisch bin ich eigentlich gar nicht derjenige, der Leute über Dating-Apps kennenlernen will, sondern ich will sie lieber auf einer gemeinsamen Party, auf einer Hochzeit oder der Klassiker ist natürlich der Supermarkt. Ich denke mir nur immer manchmal, das ist auch so eine Wunschvorstellung, weil selbst wenn ich eine attraktive Frau im Supermarkt sehe, erstmal diese Hürde zu sagen, gehe ich jetzt hin? Ich würde ja eigentlich ganz gerne, aber dann auch zu wissen, ja scheiße, aber die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht wohl, dass sie gar nicht Single ist. Und das zweite ist dann so, ja, wie kommt das denn dann an? Vielleicht kommt die Ausrede, nee, ich habe einen Freund, weil ich will nicht von dir angesprochen werden. Also die Wahrscheinlichkeit, in so einer Situation zu scheitern, ist ja eigentlich eine viel, viel größere. Und du hast dann natürlich noch das Manko, dass du nur abwägen musst, hat er das Erkennungszeichen in der Tasche oder sehe ich irgendwo dran, dass er dann auch homosexuell ist? Aber das ist ja so eine Vision, so eine Wunschvorstellung, die man dann hat. Wurdest du denn schon mal im Supermarkt oder in einer ähnlichen Situation angesprochen oder umgekehrt? Hast du schon mal gewagt?
Ich selber bin noch nicht angesprochen worden. Ich selber habe mich einmal getraut im Fitnessstudio, beziehungsweise ich war in einem Kurs gewesen und habe dort jemanden gesehen, den fand ich nett, den fand ich interessant und mit dem bin ich dann auch ins Gespräch gekommen und dann hatte ich erst schon große Ohren gekriegt, als er dann sagte so, ja und mein erster Freund und so und ich schon so, okay, Jackpot und war kurz davor dann zu sagen, ach, soll man nicht mal Nummern austauschen und er sagte dann, ach ja, ich muss ja noch gucken, meine Frau und ich so, habe ich jetzt mich verhört, was ist hier los und dann hatte ich dann ihn dann nachher nochmal drauf angesprochen, ich so, du bist mit einer Frau verheiratet und er so, ja, ne, also ich bin halt bi und so, aber ne, ich habe da meine Frau kennengelernt und wir sind jetzt schon irgendwie, weiß ich nicht wie viele Jahre, also sind schon sehr lange verheiratet, irgendwie 10, 15, 20 Jahre sowas um den Dreh. Da war ich natürlich erstmal ein bisschen geknickt, gebe ich auch ehrlich zu. Allerdings muss ich sagen, jetzt nach Corona habe ich ihn auch wieder beim Sport wieder getroffen. Er hat mich auch trotz des Bades wiedererkannt und wir haben jetzt auch dann über Facebook und Instagram dann auch ausgetauscht und wir haben halt so einen freundschaftlich lustigen, lockeren Kontakt, also alles gut. Aber da musste ich halt dann sagen, gut, da habe ich natürlich den Jackpot gegriffen. Ich habe direkt einen Bi-Typen aufgerissen quasi.
Kleine Anekdote dazu, ich habe mich auch mal getraut im Supermarkt und ich bin, glaube ich, noch sehr sympathisch aus der Nummer rausgekommen und das vielleicht für alle, dass natürlich die Überwindung eine große ist, aber wenn es dann nicht dazu kommt, man kann auch mit einem Kompliment sehr schön aus der Situation rausgehen. Also das Folgendes, angesprochen und die Frau sagte, das ist ja total nett, aber ich bin leider verheiratet. Und da habe ich gesagt, gar kein Thema, aber ich hätte mich geärgert, wenn ich sie nicht angesprochen hätte. Sie sehen wirklich sehr hübsch aus. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und alles Gute mit Ihrem Mann. Lasse glücklich bleiben, so in der Art. Und ich habe an ihren Augen gesehen, dass sie dieses Kompliment innerlich glücklich gemacht hat. Also ich glaube, die ist aus dem Supermarkt rausgeschwebt, weil sie sagte, Mensch, so ein tolles, ehrliches Kompliment. Und sehr wahrscheinlich ist sie dann nach Hause gekommen und war halt so gut gelaunt. Und dem Mann ist es auch noch zugute gekommen, dass eine gut gelaunte Frau nach Hause kam. Und ich bin mir auch sicher, dass sie mit Sicherheit ihren Freunden davon erzählt hat. Also Mensch, da wurde ich doch irgendwie ganz nett angesprochen. Und der hat dann das auch akzeptiert und hat mir sogar noch einen schönen Tag gewünscht. Ich weiß, dass es schwierig ist, egal ob hetero oder homosexuell, aber manchmal ärgert man ja sich, dass man sagt, Mensch, ich hätte es so einfach machen können, was habe ich denn zu verlieren? Weil das Nein habe ich ja sicher, auch wenn ich gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich ziemlich gering, aber mit einem schönen Kompliment kommt man dann auch wieder gut aus der Situation raus.
Und später hat man immer was Gutes und Lustiges zu erzählen.
Genau, zum Beispiel in einem Podcast. Hast du was, was du auf jeden Fall noch erzählen willst?
Also was natürlich beim Online-Dating von Vorteil ist, beziehungsweise für manche Gruppen einfacher ist, wenn man in den Fetischbereich geht. Das ist natürlich einfacher, weil in der Supermarktkasse kannst du ja schlecht jemanden ansprechen und sagen, sagen Sie mal, stehen Sie auch auf SM? Das könnte dann schon mal etwas schwieriger werden. Ich glaube, da ist das Thema beim Online-Dating natürlich einfacher geworden, wenn man halt eine spezielle Zielgruppe hat. Das finde ich zum Beispiel auch mal, um was Positives dem ganzen Online-Dating mal abzugewinnen. Ich glaube, das ist tatsächlich für viele auch angenehmer. Und das, dadurch, dass es auch leichter geworden ist, glaube ich, trauen sich auch einige Leute mehr, weil man darf ja, wie gesagt, auch nicht vergessen, wie wir es ja auch schon zu Anfang hatten, Homosexualität ist in unserer Gesellschaft auch bei weitem noch nicht so lange überhaupt gesellschaftsfähig. Darf man auch nicht außer Acht lassen. Und da sind natürlich auch noch einige aus, ich sag mal, unserer Vorgeneration, die da nicht so sich mal eben vor ihren Eltern hinstellen konnten und sagen konnten, ach übrigens, Mama und Papa, gibt keine Enkelkinder, gibt einen Schwiegersohn. Auch Ehe für alle ist ja auch noch nicht so ewig lange mit von der Partie. Also
und flächendeckend ist es natürlich nicht in den Köpfen. Köpfen drin, das ist auch so. Hast du denn, was das angeht, irgendwelche negativen Erfahrungen mitbekommen, dass du sagst, weil ich gesagt habe, ich bin homosexuell oder weil ich homosexuell bin, bin ich da an der einen oder anderen Stelle angeeckt oder angepöbelt worden oder wurde auf einmal nicht mehr akzeptiert und nach dem Motto, ich habe mich erst mit jemandem gut unterhalten und dann kam irgendwann raus, dass ich homosexuell bin und dann ist der Kontakt abgebrochen oder irgendwas sowas in der Art?
Tatsächlich ist mir das damals bei meinem Coming-out passiert. Ich war damals mit jemandem sehr gut befreundet und wir haben auch sehr viel Zeit miteinander verbracht und hatten auch sehr viel Spaß miteinander und es stand auch für mich nie zur Debatte, als ob mit dem irgendwas laufen würde. Also es war wirklich eine rein platonische Freundschaft. Und naja, dann hatte ich mein Coming-out, habe ihm das dann auch gesagt und ich wusste, dass er mit Homosexualität ein Problem hat und dann bin ich, nachdem ich ihm das gesagt hatte, sind wir dann auch erstmal auseinandergegangen und dann bin ich am nächsten Tag nochmal zu ihm hin und er hat mir danach halt die Tür vor der Nase zugeworfen und hat dann gesagt, ne.
Aber allein, weil du homosexuell bist oder weil er dachte, du möchtest wirklich was von ihm?
Letzteres weiß ich nicht, aber ich würde mal sagen, dass wirklich meine Homosexualität da der Ausschlag war. Dass er sagte, nee, will er nicht. Also wie gesagt, ich wusste, dass er damit ein Problem hat, generell mit Schwulen. Das ist nicht seins gewesen, wobei ich mich auch bis heute frage, muss ja auch nichts. Er ist hetero, warum?
Das sind ja auch so diese blöden Sprüche, die häufig Heteros raushalten. Ich habe ja nichts gegen Homosexuelle, solange sie mir nicht an die Wäsche geben. Wo ich sage, ey, Punkt 1, bist du heterosexuell. Punkt 2, ist es nicht so, dass jeder Homosexuelle dich direkt anspringt, weil du bist jetzt auch nicht Adonis. Da muss man auch sagen, es ist ja nicht so, dass alle Homosexuellen in Bezug auf Männer hormonell auf Autopilot schalten.
Definitiv nicht. Da kann ich nämlich noch eine schöne Anekdote von meiner Lieblingscousine nämlich dann zum Besten bringen. Wo wir in Düsseldorf noch ein bisschen Szene hatten, war ich mit ihr dann auch unterwegs und zu der Zeit hat sie noch bei einem großen Bankhaus in Düsseldorf gearbeitet und wir hatten an dem Abend einfach nur Spaß. Es war eine mega Gaudi und war noch mit ein paar Freunde von mir waren noch mit dann dabei und wir haben wirklich die Nacht zum Tag gemacht. Das war richtig, richtig geil. Und das war irgendwie, ich glaube, samstags war das so. Und dann ist sie montags dann zur Arbeit und sowas, ne, voll euphorisch und ne, und erzählt, ich war mit meinem schwulen Cousin dann aus und lalala und so. Mhm. Dann rief sie mich abends an und sagte, sag mal, sind die Hetenkerle eigentlich alle dämlich? Ich so, naja, komm, gib mal einen zum Besten. Warum denn? Sagst du, ja, das hast du mit ihren Kollegen erzählt. Und dann die meisten dann so, ja, nee, da hätte ich mich ja nicht reingetraut. Da wäre ich ja nur mit dem Arsch an der Wand lang gegangen. Also solche Sprüche hat sie dazu bekommen, wo ich mir dann auch nur gedacht habe, ich so, was soll das jetzt? So ein Schwachsinn. Wo ich mir denke, so, es ist einfach nur ein lustiger Abend im Club gewesen mit ein bisschen Partymusik, mit Getränken, mit allem Schnick und Schnack, alles was dazugehörte. Einfach nur ein schöner, lustiger, runder Abend. Also das war dann so dieses typische Klischee-Denken, wie du es gerade ja schon sagtest, so nach dem Motto, oh, ein schwuler Mann, ich muss meinen Hintern in Sicherheit bringen, der springt da gleich drauf.
Ja, es ist schon so fast Pavlo Reflex oder einfach zu wenig nachdenken. Aber es gibt ja auch viele Hetero-Männer, die das andersrum dann nicht verstehen. Wenn eine Frau dann sagt, pass auf, ich bin lesbisch, dann denkt er, ja geil, zwei Frauen. Also nein, ich stehe nicht auf Männer. Wir sind lesbisch, auch nicht auf dich. Ne?
Gut, da hatte ich tatsächlich mit meinem ersten Freund in Hamburg auch eine sehr interessante Situation. Wir sind da halt auch an dieser Davidswache, heißt die ja da oben, auf St. Pauli ist das ja. Sind wir auch lang gegangen und das war glaube ich das erste Mal, dass ich in Hamburg war und er sich natürlich dann Spaß draus gemacht, so nach dem Motto an dem Strich dann da halt vorbeigegangen und dann weiß ich noch, wie er dann natürlich auch schön einen halben Meter vor mir gegangen, wo ich ihm bis heute sehr dankbar für bin und naja, dann stellt sich so ein Mädel, eigentlich eine junge, hübsche Frau, stellt sich vor mich und sagt, ja, wie sieht's denn aus, ne? Und ich so, nee, nee, ich bin schwul. Ja, mach doch nix. Ich habe mir das bis heute übernommen, also ich sag mal, einige heterosexuellen Kollegen von mir haben auch schon mal häufiger den Spruch abgekriegt, sag mal, nee, nee, ich bin nicht schwul. Ich so, ja, ist das jetzt mein Problem? Also, man kann sich solche Sachen übernehmen, aber in dem Moment war es tatsächlich nicht witzig. Also, ja, das sind diese berühmten Situationen.
An alle Hörer übrigens nochmal, weil wir jetzt heute den Christoph interviewt haben. Ich fände es total spannend, wenn wir eine lesbische Frau hier in unserem Podcast zu Gast hätten, dass man auch die Homosexualität von Frau und Dating zwischen Frau und Frau nochmal beleuchtet. Und also ich muss sagen, für den Abschluss, so viele Unterschiede habe ich überhaupt nicht festgestellt. Das Einzige ist, dass bei homosexuellen Männern im Dating es einen Punkt gibt, den heterosexuelle Männer vielleicht ganz gerne hätten. Und zwar dieses unkomplizierte, wir haben einfach nur Spaß miteinander und wir hängen das Ganze nicht so hoch hoch auf. Wir wollen jetzt nicht direkt, entweder ist es eine Beziehung oder wir haben gar keinen Kontakt. Also da ist auf jeden Fall eine Ebene dazwischen. Das funktioniert auf jeden Fall bei Männern und Frauen von meinem Gefühl her schlechter. Ich will es nicht ausschließen. Es gibt natürlich auch welche, die sagen, wir sind einfach gut befreundet und wir haben auch Sex miteinander, aber auf jeden Fall nicht in der Ausprägung. Und ja, das würde ich jetzt so mal als Konsens sehen. Wie du schon am Anfang gesagt hast, wir sind auch nur ganz normale Menschen. Ist mal schon komisch, das überhaupt betonen zu müssen. Ähnlich wie bei der Nika, die ja einen ganz speziellen Job hatte beim letzten Mal, die ja Webcam-Girl ist, wo wir auch sagen, wir sind aber auch ganz normale Menschen. Ja, wir sind auch ganz normale Menschen, haben vielleicht nur einen ungewöhnlichen Job oder nicht einen Job, den jeder sonst so hat. Und das möchte ich allen so mit auf die Reise geben, dass man sagt, Mensch, egal wo du herkommst, welche sexuelle Neigung du hast, welchen Job du hast, ob du reich bist, ob du arm bist, wir sind alles Menschen und wir haben alle gleiche Bedürfnisse und es wäre ganz schön, wenn man allen Menschen mit einem richtigen Respekt einfach gegenübertritt. Und ich weiß jetzt nicht, wie du es von der Wahrnehmung her hattest in dem Podcast, aber für mich war es jetzt wirklich ernüchternd, aber auch super interessant, weil ich habe jetzt gedacht, ja, das ist bestimmt so eine ganz, ganz andere Welt, aber im Endeffekt geht es ja nur um Beziehung zwischen zwei Menschen und es geht um Sexualität und warum soll das großartig anders sein?
So ist es. Letztendlich, egal ob hetero, homo und in dem Fall halt dann auch schwul oder lesbisch, es kommt immer darauf an, was man halt auf diesen Dating-Portalen sucht. Ob man halt wirklich den Partner fürs Leben sucht, ob man vielleicht nur ein paar nette Stunden sozusagen sucht. Letztendlich, das entscheidet man immer für sich selber und am Ende des Tages möchte man auch nur jemanden haben, der einen lieb hat.
Ja, das ist es. Ne? Also meistens vermisst man ja jemanden im Arm zu haben, weil das ist ein menschliches Bedürfnis. Super, super nettes Gespräch, Christoph. Wir haben noch zwei Punkte, die wir besprechen müssen. Und zwar haben wir am Ende des Podcasts immer eine Podcast-Empfehlung und eine Wochenaufgabe. Und ich würde einfach sagen, die Podcast-Empfehlung gibst du schon mal raus. Ich gebe meine gleich auch raus. Und die Wochenaufgabe überlegen wir uns vielleicht gemeinsam.
Also ich höre tatsächlich ganz gerne von der Zeitschrift Die Zeit Verbrechen. Das ist eine Empfehlung von einem Freund von mir gewesen. Und ich muss sagen, der hat echt Suchtpotenzial. Es geht um ungeklärte Mordfälle, beziehungsweise um Kriminalfälle, wie sie halt aufgeklärt wurden und so generell so ein bisschen das Rechtssystem in Deutschland. Und das ist teilweise schon doch sehr erhellend, sagen wir es mal so. Also das sind sehr spannende Fälle teilweise, aber keiner muss jetzt Sorge haben, dass es eklig ist. Alles ist wirklich sehr professionell aufgezogen und auch wirklich sehr, sehr informativ. Ich bin ja ein sehr großer Barbara Schöneberger-Fan und sie hat ja auch einen Podcast mit den Waffeln einer Frau. Und ich kriege immer die Vorschau von ihr angezeigt und ich lache mich immer schon bei der Vorschau weg. Ich bin nur leider bislang noch nicht dazu gekommen, da mal reinzuhören.
Das ist ganz witzig, weil genau diesen Podcast habe ich bis jetzt immer gemieden. Das hat nichts mit Barbara Schöneberger zu tun, weil ich sie auch gut finde. Aber ich habe jetzt, ich würde sagen, 3 bis 5 Staffeln davon gehört. Und die erste hatte ich gehört, wo sie den Thorsten Sträter interviewt hat. Das war super. Und dann Wigald Boning. Und jetzt hat sie mit Mirja Böß ein Interview gemacht, was auch total spannend war. Der ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ich muss gerade mal gucken, und das haben wir wirklich uns nicht abgesprochen, aber es geht in die ähnliche Richtung, den Podcast, den ich nämlich gefunden habe. Und zwar ist das hier aus dem Raum NRW. Und zwar ist das Der Gerichtsreporter. Da geht es nämlich auch um verschiedenste Kriminalfälle aus Nordrhein-Westfalen, die man vielleicht früher schon in den Medien häufiger gehört hat. Da gibt es zum Beispiel den Katzenkönig oder der Highlander von Hattingen. Oder auch Der Würger von Aachen. Und das ist super interessant gemacht. Ist auch immer so eine halbe Stunde der Podcast. Und ist, wenn man gerade so ein bisschen Crime-Sachen, wenn man da affin ist, sowas mal sich anzuhören, ist das auf jeden Fall total spannend. So, unsere Wochenaufgabe. Hast du was im Kopf, Christoph, was man allgemein mal wieder machen sollte und vielleicht die Hörer auch mal machen sollten, vielleicht so auch aus dem Bereich Dating? Ich meine, als erstes können wir sagen, sprecht doch mal jemanden im Supermarkt an, weil wir da so schön drüber gesprochen haben. Vielleicht haben wir noch eine bessere Idee. Hab mal wieder einen One-Night-Stand.
Ich hätte ja jetzt eher so ein bisschen was Philosophisches, so nach dem Motto, zaubere jemanden, den du nicht kennst, ein Lächeln ins Gesicht.
Das ist super. Weil genau das ist ja auch ein Punkt. Manchmal reicht es ja auch, du läufst durch die Innenstadt und sagst jemandem, mein Gott, sie haben mal eine tolle Jacke an und läufst weiter. Einfach mal jemandem ein Kompliment machen, ohne dem Hintergrund zu sagen, ich möchte jetzt den daten, möchte jetzt die Nummer von denen haben, sondern wenn einem spontan was auffällt, dass man einfach sagt, sprich's doch aus.
Finde ich nämlich eigentlich ganz gut, weil wir stoßen eigentlich immer so mit dem Finger auf negative Sachen. Wir zeigen immer nur auf Negatives, aber einfach mal hinzugehen und zu sagen, hey, das finde ich schön. und das finde ich toll. Das ist viel schöner.
Ja, und vor allen Dingen, man muss sich ja jetzt mal umgekehrt in den Fall rein, wenn ich jetzt durch die Stadt laufe und einer sagt mir, hey, du hast aber ein schönes T-Shirt an, egal ob es ein Mann oder eine Frau ist, und läuft weiter, dann fühle ich mich doch super. Deswegen, da braucht man eigentlich gar keine Angst vor haben, sowas auszusprechen, weil es kommt immer positiv bei jemandem anders an. Du sagst einfach, schön im Vorbeigehen oder an der Kasse, mein Gott, das steht Ihnen aber gut oder das war besonders. Ich habe das übrigens gemacht.
Ha. Wo, bei wem?
Bei der Kassiererin beim Lidl. Das ist unfassbar, wie nett diese Frau jedes Mal ist. Egal, wenn du da hinkommst, egal ob samstags morgens ist, ob es montags abends ist, die ist immer so unfassbar nett. Also nicht drüber, sondern richtig nett. Und da habe ich dir beim letzten Mal, eine Sache muss ich Ihnen mal sagen, Sie sind immer unfassbar nett. Das ist total toll. Und dann sagte sie nur so, ach, wissen Sie, ich kann auch anders. Da habe ich gesagt, ja gut, dass ich das noch nicht erlebt habe, aber ich wollte es Ihnen mal sagen, schönen Tag noch. Und solche Dinge, wo man sagt, Mensch, ich hab's doch im Kopf, sprich's doch aus. Es kommt einfach nur positiv an. Also das ist eine gute Wochenaufgabe und mich würde es total freuen, wenn ihr uns einfach schreibt, wie das denn dann so gewesen ist. Oder vielleicht sogar über Instagram kann man ja auch so schöne Voice-Nachrichten schicken. Die sind zwar nur eine Minute lang, aber sagt uns doch einfach mal, wem ihr ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Also das ist super, das machen wir. Bis zur nächsten Woche.
Vielen Dank.